Auf ein Stadionbier mit Baden-FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo, hallo, wir sind's wieder.
Einen wunderschönen Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder
egal,
was.
Egal, wann
ihr
auch
uns
immer
hört. Ja. Wir nehmen das nämlich mit den Tagen auch nicht so genau, wenn ich ehrlich
Richtig.
Bin.
Richtig. Aber wir nehmen es genau mit Ritualen, deswegen genau. Ist der Einstieg ja immer gleich.
Ein Bierchen, genau, danke dir.
So.
Ah. Nein. Ach doch, alkoholfrei, ja, okay.
Obwohl gerade der Chef gesagt hat, wir hätten jetzt auch eins mittrinken können.
Ja, weil da stand Diplompilz und da dachte ich,
sich täuschen lassen.
Aber darunter stand alkoholfrei. Prost, wünsche ich dir alles Gute, fang du an zu trinken. Ich sag schon mal, schön war's am Wochenende, sag ich schon mal so.
Hat so viel Spaß. Mhm. Also war ja auch einiges los am Wochenende. Viel geboten, viel unterwegs,
warst du? Ja, ja, ja. Also Bahnfahrt hat super geklappt, muss ich sagen.
Ja?
Ja, so nach Hamburg runter, ne?
Bist du so ein Bordbistro-Mensch dann, wenn du in der Bahn sitzt?
Auf jeden Fall. Allein schon eine Stunde vergeht, wenn du was essen gehst oder so, dann hast du wieder eine Stunde rum. Ne?
Aber die haben jetzt kein Bier mehr aus dem Fass, ne?
Das weiß ich nicht. Meistens haben sie gar nicht auf, weil sie kein Personal haben. Ja.
Stimmt.
Das kommt auch vor. Aber in dem Fall hatte ich Glück, da war zwar das Essen nicht da, was ich bestellen wollte.
Was wolltest du denn?
Die haben so eine Wiener Wochen da zur Zeit, so Kalbsfilet mit Soße.
Kalbsfilet mit Soße, sag mal.
Auf irgendwas und dann habe ich dann Schwein mit Stampfkartoffeln genommen. Also Süßkartoffel gestampft, das war das Ersatzessen.
Ach, ich bin ja tatsächlich auch mal froh, wenn die überhaupt aufhaben und ich bekomme, was ich denn gerne dann möchte.
So, nämlich.
Aber wie gesagt, kein Bier mehr aus dem Fass. Wurde groß entzürnt im Netz berichtet. Wir haben ja alle wieder drüber aufgeregt, über die Deutsche Bahn.
Ja, nein, das wollen wir mal gar nicht. Also ich habe das jetzt, hab's gerade dem Chef erzählt, ich habe das sehr genossen, weil es nicht so stressig wie mit dem Auto.
Ich liebe Zugfahren.
Ja, ja, alles gut. Ne, wunderbar.
Zugfahren ist ein bisschen wie, als wenn man als Kind hinten drin saß und alles machen kann, weißt du?
Ja, ich sag jetzt nochmal, Zugfahren ist eigentlich super. Aber du musst wissen, mein Schwiegersohn ist im Marketing der Deutschen Bahn. Hallo Fabian, ich hab's gesagt, ich hab alles gesagt. Alles
nee,
super.
Bahnfahren ist klasse,
ja,
super. Hat alles funktioniert. Ja gut, und dann ging's ja erstmal los.
Ich musste um 10.30 Uhr am Samstagmorgen zum Stadion
fahren. Haben sie dich reingelassen?
Mit dem Uber bin ich erstmal gefahren. Ja, zunächst mal war ja noch gar nichts, als ich da ankam. Ne? Und dann bin ich in das Commodore Hotel gegangen, das ist direkt auf einer Straßenseite. Hab Kaffee bestellt, hab meine Klatte rausgeholt, hatte nämlich schon die E-Mail vom Pressesprecher der Frauen des SC Freiburg mit der taktischen Formation und mit dem Spielberichtsbogen. Ich muss ja immer genau aufschreiben, welche Nummer, so in der Reihenfolge der Nummern, die Spielerin, damit wenn ich das auf dem Bildschirm sehe, ein kleiner Seitenblick, dann weiß ich, wer das ist. Ne? Also besonders beim Gegner, bei unseren Frauen weiß ich es auch so. Also ich verwechsel jetzt nicht.
Borngräfe mit
Zickei oder so. Ne? Das kommt mir nicht vor, das weiß ich schon. Aber zur Nummer sicher, das macht man als Radiomann so, hat man es da immer liegen, weil das kann ja mal sein, du hast irgendwie ein Brett vom Kopf.
Absolut.
Und das habe ich alles vorbereitet, also die beiden Mannschaftsbögen habe ich vorbereitet, dann den eigentlichen Spielbogen, der immer vor mir liegt, wenn ich spreche, da steht dann oben SC Freiburg gegen 1. FC Köln, dann steht da der Name der Trainerin jeweils immer drunter, die haben eine neue in Köln, die Karlsson ist vom DFB da hingegangen und das ist die Beton anrührt, die immer 0-0 gespielt hat, bis dahin, die zweimal 0-0 gespielt, bevor sie nach Freiburg gekommen sind. Und dann der Name der Schiedsrichterin, wie alt ist die, wo kommt die her, da steht da immer alles. Wenn ich das immer griffbereit habe, wenn ich es irgendwie brauche, so als Füller oder so.
Ja.
Ne? Und als das alles fertig war und ich mein Käffchen da in dem Commodore Hotel getrunken hatte, habe ich alles zusammengepackt in meinem Rollköfferchen, bin über die Straße und stand dann um 11:40 vor diesem Stadion. Und da hat er gesagt, ja, um 12 Uhr kommst du rein. Ich habe dann angerufen und er war schon da.
Ich bin leider
Sven
ein bisschen
Brooks,
zu früh.
Der Mann von der Presse und Veranstaltungsleiter und so weiter, was der alle macht. Er hat sich auch um die Akkreditierung gekümmert und der war da so freundlich, hat mir gesagt, wo ich rein muss. In so ein Gebäude, da ist eigentlich eine Kita drin, aber ist im Stadionbereich so integriert. Ja, ich soll in den vierten Stock kommen und da kam er mir da entgegen. Ich habe ihn auch vom Gesicht her noch erkannt, das letzte Mal vor 9 Jahren oder so. Und dann sind wir immer hin und her zwischen du und sie.
Das ist so ein unangenehmes Ding, ne?
Aber im einen waren wir uns so einig, mein Böse sagt zur Begrüßung Moin. Ja. Und dann waren wir, hat er mir gesagt, ja, geh mal hier da und daher und dann fährst du runter, ja, in den zweiten Stock. Und da ist dann der Pressebereich. Und dann bin ich da so ein bisschen durch die Katakomben alleine gelaufen. Und war ich plötzlich hinter den Logen, die es da auch gibt für die Sponsoren. Und ob du es glaubst oder nicht, die Susi Showbar, die wir hier hatten,
ja, hat eine Loge.
Ein Bordell vom Reeperbahn, hat eine Loge. Das fand ich so geil.
Geil.
Das fand ich so geil. Ja, ja. Das war gut. Dann hatte ich, ja, dann habe ich dann auf meinen Platz, wo ich das Spiel nachher übertragen sollte, der Männer gegen St. Pauli. Mhm. Und dann fand ich es aber relativ kalt draußen, ne, ist klar. Und,
ja, ja, wenn du also Ewigkeiten hockst.
Und dann war es auch nicht so ganz leicht, also das ist jetzt wieder so ein typisches Reporter-Ding, ja. Da sind alle Ansteckdosen unterm Tisch irgendwie und um da die zu sehen, welche du brauchst und welche freigeschaltet ist, musst du dich praktisch da drunter legen, auf dem Rücken liegend, musst du dich einstöpseln. Da hatte ich keinen Bock zu. Und dann bin ich wieder in den Presseraum, da war ich völlig allein, logischerweise. Hab mich im Presseraum angeschlossen an alles, was man braucht, hatte dann ganz schnell Bild aus dem Dreisamstadion und alle vorbereitenden Sachen hatte ich ja schon fertig, habe ich nur aufgeschlagen, aufgeklappt und dann konnte ich das Spiel kommentieren. SC Freiburg, erster FC Köln, drittes Heimspiel zugleich in diesem Jahr, wegen des Spielausfalls in Jena. Und die ersten beiden hatten die ja verloren und dann ging das los. Jetzt erzähle ich kurz, wie es war. Also erste Halbzeit, SC war klar überlegen und vor allem immer wieder über die Außenpositionen sehr stark, sind immer durchgekommen. Im Zentrum fehlte aber die Zielspielerin. Also ich sag's jetzt nochmal, unsere Shakira Martinez war schon gut. So als
die ist ja leider nicht mehr da.
Die ist ja leider nicht mehr da, zurück zu West Ham gegangen. Und die hatten jetzt auch, die Völmli ist noch nicht fit genug nach zwei Kreuzbandrissen, um in der Startelf zu stehen. Und dann haben die, da war ich jetzt etwas überrascht, unsere, wie heißt sie, jetzt kommt's, nämlich unsere Mittelfeldspielerin, super Technikerin, die war dann als Mittelstürmerin, so als spielende Mittelstürmerin aufgeboten und
das Geile ist, ich wollte nämlich vorher noch sagen, man kann alles umschiffen, außer Namen.
Außer Namen, da steht sie.
Das ist mein größter Horror, wenn ich...
Ich sehe sie vor mir, ich weiß, dass sie in Duisburg gespielt hat, beim SC Freiburg jetzt ist und eigentlich immer, die macht alle Standards und so weiter und so fort. Jetzt fällt mir der Name nicht
ja,
ein.
Da steht jetzt drauf und dann reden wir gleich 5 Minuten über was anderes, dann kommt das zurück.
Ja, und mein Handy liegt im Auto unten im Parkhaus. Ja? So ist es nämlich, ja. Also gut, irgendwas mit V, aber egal.
Das ärgert dich jetzt richtig,
gell? Das ärgert mich jetzt richtig schwarz. Die lachen sich tot die Welt, wenn das hört. Also gut, ich habe dann gesagt, dafür irgendwie fehlt die Zielspielerin. Das ist ja eine super Fußballerin mit ihren Standards und mit ihrer Technik. Ist eine der besten Technikerinnen im Team. Aber sie ist halt nicht der Striker, der klassische, der Mittelstürmer oder die Mittelstürmerin. Und deshalb fehlte eine Anspielstation. Deshalb stand es zur Pause, trotz überlegener Spielweise. Ja, Selina. Selina Fabian, genau. Selina, ich tue mal einen aus. Wenn ich dich mal irgendwo treffe, dann tue ich einen aus. Das spreche ich ganz bestimmt, ja.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig. Avell.de.
Selina Fabian, klar. Wie gesagt, fantastische Technikerin, aber für mich natürlich keine Zielspielerin als Mittelstürmerin, sondern eher in einem Spiel. Ja. Das war dann da auch darauf ausgerichtet, nur wenn du so stark über die Außen kommst, ne, über Lisa Karl zum Beispiel, über Ali war in der Startelf, ja, die, als ehemalige Kölnerin. Und da sind die über links und rechts sind die gekommen, die ersten 2, 3 Großchancen hatten jeweils Außenverteidigerinnen. Ganz witzig, weil im Zentrum keiner war, um die wegzumachen. 0-0 zur Pause, aber ich hatte ein gutes Gefühl. Zweite Halbzeit, die Überlegenheit wurde noch drückender vom SC, aber kein Glück im Abschluss. Cora Zikay, unsere Nationalspielerin, schießt drauf aus 16 oder 18 Metern, geht drüber. Nächste Chance, wieder eine Riesenchance für sie, diesmal Latte. Aber man hat sich ja angenähert, ne?
Und alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei.
Und ich habe das gerade in der Live-Reportage erzählt, dass sie dann an die Latte geschossen hat. Aber jetzt ist sie schon wieder unterwegs, läuft aufs Tor zur Schuss und Tor. So konnte ich dann in den Presseraum des Millantor-Stadions einen Rischmaler-Torschrei anbringen. Mittlerweile waren ein paar Kollegen da.
Die haben ganz schön komisch geguckt,
kann ich dir sagen.
Der Verrückte
da, was ist das für einer? ne? Also das war das 1:0 in der 59. Minute. Es sollte nicht dabei bleiben in der 75. Minute. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es nach dem 6. Eckball. Eine Schusschance, ein guter Schuss auch von Julia Stierli, unserer Schweizer Innenverteidigerin, die immer aufgerückt ist, wenn es denn eine Eckball gab oder so. Und der wurde schlecht abgewehrt und dann kam so eine Stochersituation und dann hat Mai Schneider gestochert, den Ball über die Linie gestochert. Erstes Bundesliga-Tor, die ist ja erst 17, süße 17.
Das ist ja so krass, ne?
Mai Schneider machte also das Tor. Das war das 2:0 und das war's dann. In der Tabelle sind sie jetzt im Mittelfeld. Das waren sie vorher auch schon. Das Mittelfeld beginnt ab Platz 5. Die ersten vier sind ja so ein bisschen enteilt.
Ja, absolut.
Freiburg ist jetzt Siebter, 2 Punkte hinter Leipzig und 1 Punkt hinter Hoffenheim. Aber sie haben ein Spiel weniger, nämlich das Nachholspiel in Jena.
Gegen Jena, ja.
Da haben sie ja eine gute Chance, eventuell 3 Punkte zu holen. Jena ist, glaube ich, Tabellenletzter oder so. Und also für mich, ich sage jetzt mal so, virtuell sind sie Fünfter, wo sie hingehören.
Ja.
Ja. Ja, das war das Frauenspiel.
War ein gutes Spiel, finde ich.
Ja, und danach hatte ich, das ist, wenn die um 12 Uhr anfangen und ich schon im Stadion sein kann, das ist super, wenn die dann fertig sind, da fängt der gerade erst so der Betrieb so richtig an. Und dann gab es diese vegane Currywurst.
War die scheiße?
Ja, also ja.
Sag, wie es ist.
Nein, die vegane hat nicht geschmeckt. Ich habe sie kurz probiert.
Hast du probiert?
Das, aber es gab dann...
Da ist super gut reingestochert.
Ja, weil die echte, fleischige, die war halt gerade aus, aber die kam nochmal wieder.
Eigentlich, ne?
Ja, aber was ich gedacht habe, einerseits jetzt nicht so geil, ne, vom Essen her, aber es ist genau das gleiche Speisenangebot wie beim VfL Bochum. Und beim VfL Bochum haben wir ja 1:0 gewonnen.
Und da dachtest du, das ist ein gutes Omen, oder
gutes
was?
Gutes Omen, habe ich gedacht.
Wenn die Currywurst genauso scheiße ist, dann können wir ja auch gewinnen.
Habe ich echt gedacht. Ich bin so einer, ich denke sowas dann, ja. Und wer weiß, zu dem Zeitpunkt war natürlich noch nicht klar, dass es genauso kommen würde, ja. Und damit sind wir ja schon beim Spiel der Männer.
Absolut.
Wir sind beim Spiel der Männer, FC St. Pauli, SC Freiburg. Im Stadion knapp 30.000 Zuschauer, davon 3.000 aus Freiburg. Tolle Stimmung, bis auf diese rote Rauchfahne da am Anfang, das war so ein bisschen blöd. Ich bin kein Fan davon, ich finde das blödsinnig, vor allen Dingen in dem Fall war dann Noah Atubolu derjenige, der die Zeche zahlen musste, dem die Augen wehtaten, der erstmal da weglaufen musste, das Spiel musste unterbrochen werden. Hallo, brauchen wir das? Kostet dann wieder 15.000 Euro oder so ein Scheiß, also ist ja wirklich Quatsch, ne? Und das Spiel war dann eigentlich eine relativ klare Sache, fand ich. Der SC war überlegen, hatte so eine besondere Taktik sich überlegt. Die spielen ja in der Fünferkette, wenn Freiburg den Ball hat. Und zwar haben die wirklich, das ist ja selten bei Freiburg, hohe, lange Bälle gespielt und versucht, so hinter die Kette zu kommen. Ja, zwar vorne lauerte immer jeweils einer oder ein anderer und dann kam der hohe Flugball und dann gab's einen Spurt und dann gab's 2-3 Mal Abseits und es gab aber auch in der 13. Minute gleich Litzdoan, der dann durchgelaufen war, den Ball vor sich vorm Fuß hatte, frei vom Tor, war frei ist übertrieben,
ja,
weil es kam von allen Seiten angeprescht, aber und das roch nach Tor.
Gab schon so ein kurzes Momentum.
Das war eigentlich, ja. Also man, wenn das jetzt nicht der Litz gewesen wäre, sondern was weiß ich, früher ein Petersen oder so, hätte es ja eine 100%ige.
Ja,
den kann man machen. Er hat dem Torwart auf die Brust geschossen, kann passieren, gar kein Vorwurf, er war ja wieder klasse, ist ja logisch. Aber das war mal eine Großchance für den SC. In einem Spiel, was jetzt fürs Publikum so sehr relativ zerfahren
ich fand's
war.
Richtig anstrengend.
Ja, aber du musst ja nachher dann angucken, was unterm Strich dabei rauskommt. Dazu kommen wir dann am Schluss nämlich. Zunächst mal gab's ja noch eine Situation, wo ich dann ein zweites Mal den Torschrei auf den Lippen förmlich hatte. Denn es gab, da war Litz Doan auch wieder beteiligt, es gab plötzlich Elfmeter. Ja.
Und da... Können wir mal kurz reinhören, was...
Darf ich vorher noch sagen, weil ich habe immer gesagt, ich kann da keine Hand erkennen. Ich hatte einen Bildschirm vor mir, der Schiedsrichter hat immer so auf seine Hand gehauen, ja, und ich sagte, das ist doch kein Handspiel gewesen. Aber faktisch war, der hatte mit dem Ellbogen den Litz getroffen, der Irvine, der Kapitän von St. Pauli. Und deswegen war der Elfmeter hart, aber gerecht. Und dann durfte Litz schießen und ich war natürlich live drauf, logisch.
Natürlich.
Beim Anschauen der Situation kein Handspiel gesehen. Aber der Ball liegt auf dem Punkt und Grifo steht bereit. Ich sag nur, ihr wisst ja, wie oft wir bei Elfmetern nicht unbedingt erfolgreich waren in letzter Zeit. Es gab zahlreiche Verschossene. Ich glaube 5 an der Zahl in Serie, die der SC Freiburg nicht verwandelt hat. Die Szene wird jetzt nochmal gezeigt. Ich sehe kein Handspiel. Sorry. Ich sehe kein Handspiel. Aber wenn es denn gilt, offenbar wird nicht gecheckt. Grifo gegen Vasil in der 45. Minute plus X. Grifo schießt und er lupft ihm den Ball in die Arme. Ganz arrogant gelupft ins Zentrum in der Hoffnung, er würde nach rechts oder links springen. Oi. Ich kenne nicht den Namen dieser Art, einen Elfmeter zu schießen. Es gibt da eine Bezeichnung für.
Jetzt weiß ich es.
Und das sieht immer geil aus, wenn er reingeht. Aber wenn er nicht reingeht, ist es nur peinlich. Und das wird dem Vincenzo Grifo extrem peinlich sein, dass er diesen Elfmeter hier in St. Pauli verschossen hat.
Also Panenka heißt das.
Und das ist ultra peinlich, wenn es nicht aufgeht.
Ja,
yeah.
Antonín Panenka war Tschechoslowake. Da gab es noch die Tschechoslowakei. Also Tschechien und Slowakei, Tschechoslowakei, Europameister von 1976, der hat das ja erfunden, der hat das zum ersten Mal gemacht. Das bedeutet, du spekulierst darauf, der Torwart springt nach rechts oder nach links und du lupfst den einfach in die Mitte und dann ist es ein Panenka und dann ist es natürlich ein Tor, was richtig geil aussieht. Der Winscher hat so schon Tore gemacht, auf Schalke kann ich
mich erinnern. Genau, und das ist ja das Ding, wenn du den so machst, ja, bist du der Geilste, ne?
Ja, du kannst, bist schon gefallen.
Eben.
Und hier war es aber so, und das hat der Vinci mir hinterher verraten im Interview, da hat er nicht dran gedacht. Der Noah Weishaupt, der hat dem das gesteckt, dass der Vinci schon mal den Panenka spielt. Und der hat auf den Panenka
gesetzt,
der Torhüter, ja.
Es war halt so ein Bild, wo man wirklich sagte so.
Ja, das wirkt dann. Aber immerhin habe ich mich dann im Nachhinein wirklich. Du hast ja, ich weiß, es gibt eine Bezeichnung, aber Panenka ist es. Und hast du das Interview gehört mit Vinci, was ich gemacht habe? Ich habe ihn gefragt, Vinci, sag mal ganz ehrlich, jetzt so am Millantor-Stadion, ja, bei 0-0.
Dann so?
Ein Panenka zu machen, da brauchst du aber Eier, habe ich ihm gesagt. Ja, sagt er, lacht er so, ja, aber da waren die Eier kurz zerquetscht. Also kurz mal.
Ja, absolut. Da habe ich auch gedacht, so, boah, ne, auch mit der Vorgeschichte, ne, die letzten 5 sind schon nicht drin gewesen, so. Also nicht seine, aber in Folge vom SC.
Ja, wenn wir Bielefeld noch dazu nehmen, sind es insgesamt 7 jetzt.
Ja, ne? Doch auch. Der schwarze Tag.
Furchtbar. Ja,
also das, mutig.
Das war das Ding. 0-0 zur Hauptzeit. Bisschen schmeichelhaft für St. Pauli. Wegen der Großchance von Doan, wegen des verschossenen Elfmeters.
Ja, vor allem, weil sie selber keine hatten. Also da ging ja gar nichts.
Das ist es, denn sie hatten wirklich keine. Und das war in der zweiten Halbzeit genauso gleich. Mhm. Es sie weiter mit Chancen. Der Höhler war mal kurz vor einem Schuss, da gab gerade noch ein Abwehrbein davor, geht der Ball knapp daneben. Schöner Schuss von Röhl, hätte reingehen können. Freistoß von Grifo, herrlich geschossen, wirklich extra klasse geschossen in Richtung Winkel, aber der Vasil, der Torhüter, auch extra klasse in den Winkel geflogen, hatten gehalten. Und trotzdem, ich habe dann zum Philipp, unserem Moderator, Philipp Harburger, im Spiel gesagt, das ist ein Spiel, das riecht nicht nach 0-0. Ja. Und dann passierte halt diese Situation, dass der eingewechselte Erin Dingci das wirklich super gemacht hat. Ball im Strafraum so slalommäßig und immer wieder, und das war ganz, ganz eng. Aber er hat ihn behauptet, nochmal behauptet und dann gekickt zu Christian Günther, dem völlig freistehenden und unbedrängt flanken könnenden Christian Günther. Der flankt nämlich eigentlich, vorm Tor ist einer zentral und zwei am zweiten Pfosten. Das hätte durchaus klingeln können, wenn der Ball durchgeht. Aber Philipp Treu, ausgerechnet Philipp, ja, der uns in der dritten Liga in der U23, den ich da begleiten durfte und der jetzt halt Bundesliga-Profi ist und eine richtig große Nummer bei St. Pauli, der grätscht in diesen Ball hinein, das Ding geht hoch und fliegt über den Torwart Vasili hinweg. Ins lange Eck, Tor für Freiburg, das war so befreiend. Da habe ich wieder gedacht, genau dafür mache ich das. Du fährst so eine lange Reise und hast und tust und machst und dann gewinnst du.
Ich glaube, das Gleiche, was du hattest, hat man auch Günni angemerkt in seinem Jubel.
Hat ziemlich gut abgefeiert.
Da kam auch richtig viel Emotion bei raus.
Ja, das war ja auch geil, oder? Überleg mal, das war, hey.
Und dann gewinnst du das Ding?
Platz 5 jetzt.
1-0.
Überleg dir das mal. Ist das nicht? Ja, also es war ein
Wunder. Wie ausgelassen warst du?
Ich war sehr, sehr, sehr ausgelassen, muss ich sagen. Aber all das, was du jetzt nämlich vermutest, hat nicht stattgefunden.
Was? Keine Party?
Doch, Party schon.
Ja. Also.
Aber sagen, ich möchte, dass das jeder mitbekommt. Frank Rischmüller
ist dann erstmal nach Hause.
War nicht auf der Reeperbahn.
Was?
Aber im Stadion neben der Reeperbahn war nicht auf der Reeperbahn.
Zivilisiert du bist.
Ja, ich bin.
Wirst alt,
oder? Ich bin wie verabredet mit dem Uber-Taxi zurück zum Hotel gefahren am Hauptbahnhof und habe mich dort dann mit einem langjährigen Freund getroffen. Wir kennen uns seit über 40, 45 Jahren. Der war ist Musiker.
Stimmt, ja.
Gibt's auch schöne Geschichte, weil der Klaus hat damals in einer Rock'n'Roll-Band gespielt und ich war halt Kumpel von ihm und hab dann, wir haben zusammen mal einen Song geschrieben auch. Ja.
Was?
Ja, ja. Und
du hast den aber nicht gesungen, oder?
Nein, gesungen hat er, also der Sänger der Band hat ihn gesungen. Und es waren die Thunderbirds in Bielefeld, eine richtig gängige, gut gehende Rock'n'Roll-Band.
Ich hab den
getextet und er hat die Melodie gemacht. Das ging so, ich suche drei für Mann für eine Rock'n'Roll-Band.
Ach, die waren deutsch, aber haben sie auf Deutsch gesungen?
Ja, auch, ja, die haben alles gemacht. Dann tanzen wir die ganze Nacht up to the end und alle Mädchen tanzen. Also so ein kleines Ding. Ja. Damals hat man noch keine CDs gepresst, sondern LPs gemacht und der Song war dann auch auf einer LP drauf. Die fand ich großartig, ein Song, den ich getextet habe, auf einer LP. Und dieser Klaus, der damalige Klaus, hat auf dem LP-Cover Text, Musik und Text Klaus so und so hingeschrieben. Und da war ich tödlich beleidigt und habe ihm die Freundschaft gekündigt und habe ihn dann 30 Jahre nicht wieder gesehen.
Jetzt stell dir mal vor, das Ding wäre durch die Decke gegangen damals.
Ja,
ne?
Da hätte aber von mir was gehört. Ja.
direkt
Klage. Da war ich echt traurig und beleidigt und weiß nicht, warum er das gemacht hat.
Hast du ihn das jemals gefragt?
Ja, ich habe ihm natürlich mal die Leviten gelegt, ich habe ihm ganz offiziell die Freundschaft gehabt, das war's für mich. Das ist ein Arschloch für mich, habe ich ihm gesagt. Ja. Jetzt wird man ja älter und jetzt musst du dir vorstellen, 30 Jahre später sitze ich bei mir in einer Wohnung, auf dem Bett sogar, habe ich noch gelegen, ein Telefon klingelt, meldet sich der Klaus. Ja. Und er sagt, du, was machst du denn Freitagabend? Ne? Weil ich bin bei euch in der Gegend. Ich sage, Freitagabend.
Da kann ich leider nicht.
Zuerst haben wir lange nicht gehört und so weiter. Ja. Und ja, viel Wasser in den Johannesbach runtergegangen, wie man das bei uns sagt. Die drei sind runter hier im Süden, ja. Und ob wir uns nicht mal wieder treffen. Ich sage, ja klar, ja, dachte ich, klar, können wir machen. Selbstverständlich. Lange, lange vorbei und so. Und sagt er, ich komme dann. Wo bist du denn? Was machst du Freitagabend? Hast du Zeit? Ich sage, oh scheiße, ich sehe gar, ich habe keine Zeit mehr. Ich sag, du hast einen Gig hier. Sag mal, wo bist du denn? Ja, sagt er, ich bin jetzt der Pianist in einer Falco-Coverband. Ich sag, Klaus, weißt du was? Ich habe keine Zeit, weil ich die Falco-Coverband ansagen muss bei den Cover Nights in Mülheim, ja. Und da cool. haben wir natürlich dann die Kuh fliegen lassen, das ist ja klar.
Ja, klar, aber jetzt in Pauli ruhig gemacht, also auf Pauli.
Ja, wir waren essen in einem Restaurant, was ich jedem empfehlen kann, im feinen Teil von St. Georg. Es gibt ja so mehrere Teile von St. Georg. Und im feinen Teil von St. Georg ist dieses Restaurant, das heißt das Dorf, Kellerrestaurant. Und da haben wir richtig schön gegessen, haben viel erzählt. Wir sehen uns ja regelmäßig, weil er immer zu einer Rotary-Veranstaltung nach Krotzingen kommt, die ich mache, so ein bisschen in der Organisation. Und er ist dann der Mann auf der Bühne, so als Chorleiter für, was weiß ich, 200, 300 Leute, die singen zusammen, Kinder und alte Leute bringen wir da zusammen. Und dadurch haben wir Kontakt regelmäßig. Und jetzt haben wir uns aber über andere Dinge was erzählt und in diesem Restaurant, mehrere Räume, so ein bisschen verwinkelt alles, ja, war auch ein ganz altes Klavier und irgendwann, als wir fertig waren mit allem, mit Essen, Erzählen und allem, und es ging jetzt drum, komm, wir gehen raus, stand er auf, ging kurz raus und plötzlich höre ich, wie er am Klavier spielt.
Oh.
Und es war richtig gut und er kann das natürlich, also
das bewundere ich schon, wenn Menschen das so gut können, ne?
Er hat schon beim ESC auf der Bühne Klavier gespielt, ja.
Hör mal.
Der war jahrelang befreundet mit Bianca Schomburg hieß die, eine deutsche Sängerin, die hat einen Song beim ESC vorgestellt für Deutschland und ist abgeschifft wie alle
natürlich,
Deutschen immer.
Ich wollte gerade sagen, also.
Und er war dann als Pianist mit auf der Bühne dabei, ja. Also das ist wirklich voll Profi und der braucht auch keine Noten, der spielt ja alles, ja. Und dann hat er einen gespielt und noch einen gespielt und dann habe ich mich dazugestellt. Die Leute waren so begeistert, die da rumsaßen. Und dann sollte er The Piano Man spielen und dann hat er Piano Man gespielt und dann stellte sich heraus, eine von den Gästen da, eine Frau war ausgebildete Sängerin.
Nein, dann hat sie ja auch
dann,
noch.
Dann haben wir vereinbart, okay, was können wir jetzt zusammen machen? Hat er gespielt, sie hat gesungen in Deutsch, Don't Cry For Me Argentina. Und
ich gehe mal davon aus, dass das Publikum grundsätzlich das Alter von euch so hatte, oder?
Ja, das war jetzt kein Jugendladen.
Ja.
Ja? Und ich zeige dir das Video mal, das wirst du sehen, wie es war. Das Besondere war, alle kamen. Neben mir stand der Koch, Tränen der Rührung in den Augen. Der Wirt, Gänsehaut, mitgesungen. Das Publikum, begeistert, alle am Filmen, am Fotografieren und am Machen. Das war eine Riesenshow. Hat halt Riesenspaß gemacht. Es war ein nettes Wiedersehen. Und das war der
ein würdiger Abschluss für diesen Tag.
Der würdige rein kulinarisch war, dass er uns dann noch einen schönen Williams
so.
Und eine Zwetschge für Klaus so als Abschluss so danke und so für den netten Abend.
Ja. Einer für die Bücher.
Ja, ja. Der Klaus, der bietet das an, das ist die Request Show. Du kannst der hat dann einen riesen Katalog von Popsongs aller Art. Und du kannst dann als Gast in einem gastronomischen Betrieb sagen, spiel mir auch mal das. Und dann spielt und singt er das Lied, was du dir wünschst.
Also wie eine wandelnde Jukebox.
Das ist so ein Ding, was er anbietet. Also wenn das jetzt ein Gastronom hört, dafür gerne kann ich gerne vermitteln.
Ja, eine Werbeshow hier.
Du weißt, dass ich immer gerne
deine Deals. Ja, das war ganz gut für dich, ne?
Ja.
So, jetzt. Dann... Wochenende vorbei, aber geht ja schon weiter.
Es geht schon wieder weiter. Wir haben ein Freitagsspiel vor der Brust.
Ja.
Und der Gegner ist der SV Werder Bremen.
Ja.
Und als wir das ist jetzt das zweite Spiel, seit wir diesen Podcast machen, dass wir gegen Bremen spielen. Und ich habe ja schon wieder ganz viel reingepackt in das erste Spiel damals.
Musstest du schon wieder grübeln, oder?
Nein, du erinnerst dich vielleicht, lass mich gerade noch sagen, bevor du damit. Du erinnerst dich, das war die Geschichte mit dem Fit gespritzt in Bielefeld.
Ja,
der Mannschaftsarzt von Arminia hat mich fit gespritzt. Und ich war mit Jerome als, Pampers-Kicker.
Ja.
Mit Arminia Bielefeld, wo er gespielt hat, bei einem Turnier bei Werder Bremen, große Momente der Zeitgeschichte. Das war jetzt alles schon weg, abgegriffen, aber ich habe trotzdem was gefunden.
Ein Schuss Nostalgie.
Ja, bei Bremen kommt Nostalgie auf.
Ich frage mich erstmal, weißt du mittlerweile, was die Bremer Stadtmusikanten sind? Weißt du, was das für Tiere sind?
Nee, was das genau für Tiere sind, Wolf ist dabei. Das
nein!
Nein?
Nein, unten steht der Esel.
Ja.
Da steht ein Hund drauf, eine Katze und ein Hahn.
Woher weißt du, dass es ein Hund ist und nicht ein Wolf?
Weil es ein kleiner Hund ist.
Ach so.
Wie soll der denn sonst auf den Esel draufpassen?
Ein Wölfchen.
Ja, okay. Genau.
Nein, nicht gewusst. Nein, habe ich nicht. Ach so, vom Theater habe ich auch erzählt. Ich habe ja alles reingepackt.
Alles schon erzählt.
Also wer noch
wolltest
mal,
du die Folge besonders gut machen?
Wer nochmal über Bremen will, der kann die Folge vom Hinspiel sich anhören. Das Hinspiel, was wir übrigens 1-0 gewonnen haben. So, jetzt kommt die Folge zum Rückspiel. Und da habe ich mich erinnert, gegen Bremen. Was war denn da gewesen? Und da ist mir ein Spiel eingefallen, am 6. April 1994,
Eieiei.
20 Uhr, Mittwochabendspiel im Weserstadion. Das war, ich war gerade so 3-4 Monate hier, ja, und durfte nach Bremen reisen, habe das natürlich wieder, wie ich das dann immer gemacht habe, über Bielefeld abgewickelt und so weiter, aber darum will ich gar nicht reden, sondern ich hatte noch natürlich sehr viel Bielefeld in den Adern, im Herzen, im Kopf und überall. Und
das war gerade erst am Ausschwemmen, ne?
Also das war genau, ja. Und dann sah ich, wer das Spiel leiten sollte als Schiedsrichter, ein gewisser Herr Wertmann. Und der kam aus Iserlohn, Rainer Wertmann aus Iserlohn. Und da musste ich so lachen, weil in meiner Zeit als Arminia-Reporter Bielefeld, da hat der Trainer, der leider auch schon verstorben ist, Fritz Grösche hieß der, der hat mal nach so einem sogenannten Skandalspiel, wo dann die Schiedsrichter irgendwie blöd waren und gegen Bielefeld gepfiffen haben, hat er, ich glaube sogar diesen Schiedsrichter, aber er hatte einige gemeint, die da immer gepfiffen haben in der Oberliga Westfalen, hat er die Ruhrpott-Mafia genannt. Die Ruhrpott-Mafia. Und dann habe ich gesagt,
das so gerne, ne? Grundsätzlich. Was da so an Schiebereien.
Und jetzt pfiff Rainer Wertmann aus der Ruhrpott-Mafia.
Die Ruhrpott-Mafia.
Das Spiel Werder Bremen gegen SC Freiburg. Natürlich habe ich mir vorgenommen, das nicht zu sagen, unter Umständen. Ruhrpott-Mafia. Aber ich kann
Wie
dir
schnell
sagen,
hast du es gesagt?
Kann dir sagen, das Wort ist gefallen. Wir kommen zum Spiel da in Bremen. Schön ist, finde ich, immer, zumindest für alle Älteren, die Mannschaftsaufstellung nochmal zu hören, mit der SC da angetreten ist. Und die ist auch interessant von der Spieltaktik her, weil von einer Dreier-Fünfer-Kette hatte man ja noch nie was gehört. Das ist jetzt vielleicht 10, 15 Jahre alt, ja, oder so. Mhm. Das hier ist ja über 30 Jahre her und der SC Freiburg hat...
Über 30 Jahre her? Was denkst du denn?
1994?
Oh fuck, das ist echt schon über 30 Jahre her.
Ja, ja.
Oh Gott, ich gehe bald auf die 30 zu.
Ich weiß.
Das wird eng.
Also,
Eieieiei.
Also, der SC hat da tatsächlich mit einer Dreierkette gespielt. Mhm. Ja. Und im Tor stand Jörg Schmadtke. diese Dreierkette an dem Abend wurde tatsächlich gebildet von Jens Dott, der ein Sechser ist, von Zentral Maxi Heidenreich, der leider schon verstorben ist, und von Martin Spannring, der die Wips im Europapark betreut heute.
Ja. Ja,
Spanne. Dann hatten wir rechte Bahn, Martin Braun, genannt das Gängle. Zentral Borodjuk, der Russe. Zaya, Cardoso. Die Sonne scheint bei Taconac, Rodolfo Cardoso. Und Thomas Schmidt hat die linke Bahn beackert. Und als Doppelspitze waren Rackli und Spieß vorne aufgeboten. Und Meier, die Hauptrolle hatte aber, wie gesagt, der Herr aus Iserlohn. Aber zunächst einmal ein anderer Mann, nämlich ein gewisser Herr Neubart. Siebte Minute, 1-0 Neubart. Assist ging an Andi Herzog. Elfte Minute, 2-0 Neubart. Assist ging an Basler. Basler kennst du, ne?
Na klar. Ja.
Also, das heißt, wir sind in einer Situation, der SC Freiburg war damals 16. in der Tabelle. Das ging im ersten Bundesliga-Jahr ja ständig nur gegen den Abstieg. Und in jedem Spiel ging es darum, das Überleben irgendwie zu retten. Und dann fährst du nach Bremen voller Hoffnung und es steht nach 11 Minuten 2-0. Na, das war schon mal scheiße. Und dann gab es eine rote Karte in der 36. Minute gegen Altin Rackli. Und ich sage heute noch, 30 Jahre später, das war keine rote Karte, ja. Und da fiel zum ersten Mal.
Da war die Ruhrpott-Mafia am Werk.
Und da fiel zum ersten Mal das Wort Ruhrpott-Mafia, ja. Übrigens auch ein Schlachtruf der Mielfeller Fans, immer wenn dann Schiri so aus der Ecke schief gepfiffen hat. Ruhrpott-Mafia. So, und rote Karte, dann warst du in Unterzahl. Und in Unterzahl steht's in der 44. Minute nur noch 2-1. Weil Uwe Spieß nach Vorlage von Martin Braun getroffen hat. Halbzeitstand 2-1, aber Unterzahl von Freiburg in Bremen. 58. Minute, gelb-rot. Platzverweis, Martin Spanring.
Upsi.
Ich sage heute noch, das war doch keine gelbe Karte. Ja. Und was habe ich gesagt? Ruhrpott-Mafia. Ey, ich habe mich so aufgeregt. Und der Finke, frag nicht nach Sonnenschein. Die waren alle so dermaßen außer sich.
Das glaube ich.
Ja. Weil, ich sag's nochmal, du spielst ums Überleben, ums sportliche Überleben und du spielst in Unterzahl und hast trotzdem verkürzt und hast vielleicht die Chance auf das 2-2 und kriegst dann den zweiten Platzverweis. Dankeschön.
Ja, halt
Dankeschön. Dankeschön. Thomas Vogel wurde eingewechselt als Innenverteidiger, gelernter für die Außenbahn für Schmidt. Ja, damit hast du gemerkt, also eigentlich ist jetzt keine Hoffnung mehr, dass du da nochmal drankommst, sondern eher, damit es nicht schlimmer wird. Aber es wurde schlimmer. 65. Minute, drittes Tor von Neubart, also der hat drei Tore geschossen. Assist geht wieder an Basler. Und dann denkst du natürlich, die gehen jetzt unter, aber stimmt nicht. 90. Minute, 3-2, Sascha Borodjuk, unser Russe, später mal russischer Nationaltrainer geworden. Und ich muss ja mich jetzt gut halten mit Russen in unseren Zeiten. Ne? Sascha, grüße dich. Ja.
Grüße!
Und dann war das Spiel zu Ende 3-2 und es war so eins der Spiele, die so reingegangen sind in die Kategorie Skandalspiele, weil wir haben uns, und ich sag jetzt heute wir, damals habe ich es noch nicht gesagt, ich bin ja Mitglied mittlerweile und so weiter und wir sind da verpfiffen worden, ganz eindeutig. Ja. Und Finke war außer sich, alle waren außer sich, es war ganz schrecklich und trotzdem finde ich, mit zwei Mann Unterzahl 3-2 zu verlieren in Bremen, kann man eigentlich mitleben. was heißt, kann man, muss man ja mit leben.
Ja, vor allem, wenn man die Ruhrpott-Mafia gegen sich hat.
Ja, wenn die Ruhrpott-Mafia dabei ist, hast du keine Chance.
So.
So, nämlich. Ja, also ich meine das nicht böse. Lieber Herr Wertmann, wenn Sie das zufällig hören, weil irgendjemand Ihnen sagt, schalten Sie das
Sie
mal
werden
ein.
Hier überpfiffen.
Nein, ich gehe immer davon aus, dass es keine Absicht ist, wenn Schiedsrichter daneben pfeifen. Ja, aber wenn es daneben ist, dann sage ich es halt auch. Und ich glaube nicht, dass es zwei Platzverweise sein mussten, damals in Bremen. Egal, wir haben verloren. Es ist über 30 Jahre her, aber es ist mir noch so präsent, das glaubst du gar nicht. Das glaubst
und wahrscheinlich nicht nur dir.
Wahrscheinlich, zumindest so Menschen wie du, ihr wisst es nicht, ne? Weil du warst ja doch gar nicht auf der Welt.
Ne? Nee, so weit zurück habe ich noch nicht geguckt.
Ich muss einen Schluck trinken jetzt.
Du trinkst mal einen Schluck. Ja, 3-2. Ich bin mal gespannt, ob das nachher auch dein Tipp ist, aber ich glaube es ja nicht. Bevor wir aber dahin kommen, schauen wir uns doch erstmal noch an, was jetzt am Freitag auf uns wartet.
Der Gegnercheck.
Ja, Werder Bremen wartet auf uns.
Richtig.
Das ist schon mal ganz gut.
Das ist ja schon mal ganz gut. Klasse. Freuen wir uns. Ja,
deshalb, weil ich habe überwiegend gute Erinnerungen an Bremen, auch wenn dieses Mafiaspiel damals verloren ging. Das Hinspiel zum Beispiel in dieser Saison hat der Sportclub mit 0-1 gewonnen. Seltenes Ergebnis.
Ja, eigentlich, ne? Eben, deswegen, ich habe da schon was im Gefühl. Aber.
Tor fiel in der 75. Minute durch einen gewissen Litz Duan. Also der ist ja wirklich unser prägender Mann in diesem Jahr so ein bisschen, der Litz. Ich habe geguckt, wie haben die denn damals gespielt, die Bremer, im 3-4-3 und der Sportclub im 4-2-3-1. Das ist ja heute noch so. Deswegen fand ich das ganz erwähnenswert. Also beim SC ist 3-2-3-1 die Stammformation. 4-2-3-1, das habe ich hier einen Tippfehler, habe mir das notiert. 4-2-3-1 die Stammformation. Und die war es halt im Hinspiel in Bremen auch. Und sie ist es heute noch eigentlich jede Woche. Und zumindest beim Start wird schon mal zwischendrin geswitcht. Aber so ansonsten spielen die immer mit dieser Formation, haben es geschafft, dass sie jetzt hinten dicht sind. Und Werder Bremen spielte bei der überraschenden 1-3 Niederlage daheim gegen Hoffenheim jetzt am Wochenende mit dem klassischen 3-4-3. Na? Und auch beim 2-2 Dortmund, was da vorher gewesen war, beziehungsweise etwas vorher, vorletztes Auswärtsspiel, haben sie hinten mit der Dreierkette gespielt, vorne haben sie ein bisschen variiert, haben dann eine 3-3-2-2-Version gehabt, aber hinten die Fünferkette, Dreier-Fünferkette, die ist betoniert bei Werder Bremen. Das muss man wissen. Aber da hatten wir jetzt den anderen Gegner, der auch so ähnlich spielt schon. Ne? Und Leistungsträger sind aus meiner Sicht Torwart Zetterer, der technische beschlagene Mittelfeldspieler Bittencourt und an guten Tagen auch Duxch als Zielspieler im Angriff. Der hat jetzt gegen Hoffenheim natürlich, ich glaube, beim Kicker hat er eine 5 gekriegt. Also der muss wirklich daneben gelegen haben. Aber der ist natürlich derjenige, den sie suchen. Torjäger, Marvin Duxch. Das sind so die Namen, die einem einfallen, wenn man über Werder spricht. Werder träumt durchaus ab und an von Europa.
Wir aber auch halt.
Ja, so. Vor 2 Wochen waren die punktgleich mit dem SC. Mhm. Und dann hat der SC gegen Heidenheim und in St. Pauli gewonnen. Und Bremen hat in München und gegen Hoffenheim verloren. Und dann sind da plötzlich 6 Punkte zwischen. Ohne dass du wirklich so einen riesen Unterschied hast eigentlich zwischen den beiden Mannschaften. Werder steht in Freiburg am Scheideweg, ja. Und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich für den SC, ja, weil wenn eine Mannschaft so das Messer im Rücken hat, wenn du noch weiter träumen willst, dann musst du hier jetzt aber punkten, dann ist es.
Gleichzeitig wir aber auch, ne? Also
wir auch, wir wollen ja oben dran bleiben. Ne? Der Trainer von St. Pauli, der hat ja in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben gegen eine Mannschaft, der wurde kritisiert, dass diese keine Torchance hatten.
Ja.
Und dann hat er gesagt, so und so und so und so, und zwar abwehrstarke Mannschaft und unser Gegner, der kämpft um die Champions League Qualifikation. Und da ist ein Schuss gesehen.
So.
Schuss die mit der Augenbraue so hoch. Ja. Da kann ich nicht so gut mit leben. Aber es ist ja toll, dass der SC da oben nicht drin ist. Jetzt kommen sie halt gegen diese Bremer Truppe. Und ich sage, der SC, der muss so reif und defensiv sattelfest spielen, wie zuletzt, dann sehe ich eine Chance. Auch wenn dann viele, du ja auch, sagen, ja, ist aber kein attraktives Spiel und so weiter. Hey, wir haben so viele Tore kassiert in der englischen Woche.
Absolut.
Wir machen jetzt hinten dicht und vorne haben wir jeweils ein Tor gewonnen und haben das Spiel gewonnen.
Richtig.
Und Fußball ist ein Ergebnisspiel.
Am Ende 3 Punkte haben oder nicht haben.
Und
ne?
Ich kann dir ganz ehrlich sagen, nach dem Ding, Und in Heiden, gegen Heidenheim war es das gleiche und in Bochum ja, du kannst überall mehr Tore schießen. Mhm. Und es wäre auch verdient gewesen, eins oder zwei mehr zu machen. Es ist halt nicht gelungen, ja, weil eben der Panenka beim Elfmeter und so weiter. Ne? Aber grundsätzlich muss ich sagen, alles super. Ich habe mich so gefreut am Samstag über den Sieg in St. Pauli und freue mich heute noch drüber.
Vor allem war es ja auch einfach rein fürs Mentale wichtig, jetzt mal nach der englischen Woche überhaupt irgendwie Punkte mitzunehmen und da jetzt nicht
und
weiter.
Jetzt gleich noch mal neun. Ja. Und wenn du jetzt, das sage ich dir auch ehrlich, wenn du jetzt im Heimspiel gegen Werder Bremen hinten wieder die Null stehen hast und die Leute wieder motzen, ist aber nicht attraktiv und du gewinnst das 1-0, das Ding, dann sage ich dir, alles gut, alles super. Also wir machen ja keine Theatervorstellung und kein Kinofilm, sondern Fußball. Ergebnissport.
Mhm. Ja? Ja.
Und hinten die Null ist eine Voraussetzung, die beste Voraussetzung, um vorne durch einen Treffer allein schon zu gewinnen. Ne?
Also?
Natürlich tippe ich 1-0. Ja, selbstverständlich.
Da hast du eine halbe Stunde eine Ode aufs 1-0 gehalten. Also musst
das war die zweitgrößte Freude über die... Nach den drei Punkten für mich war, dass ich gewonnen habe im Tippspiel bei uns, ja. Denn ich hatte 1-0 getippt für Freiburg.
Das ist richtig. Du hast da jetzt 3 Punkte bekommen. Einen habe ich auch bekommen. Ich habe auch auf Sieg Freiburg getippt. Du hast 3 bekommen, weil du
15-13 jetzt, ne? Oder?
Jetzt ist es 15-13. Noch für mich.
Ja.
Also noch bin ich 2 Punkte vorne. Aber das kann sich ja super schnell ändern.
Hast du dir diesmal vorher überlegt,
was du tippst? Das Ding ist, ich habe dir halt was verschwiegen.
Ja.
Ich bin halt im Stadion, ne? Und das ist meistens kein ganz so gutes Omen. Meistens geht das dann nicht ganz so gut aus.
Kann ich meinen Tipp nochmal ändern?
Nee, kannst du nämlich nicht.
Ja, was tippst du jetzt?
Aber ich glaube trotzdem, dass der SC das gewinnt.
Ja.
Ich glaube nur nicht, dass er es zu 0 gewinnt.
Ja.
Ja, ich weiß.
Ach, doch,
kannst du jetzt nochmal sagen, dass du ein großer Atu-Fan bist? Das wissen wir ja alle.
Na, Atu ist doch gut. Atu hat jetzt 3 Spiele zu 0 gespielt, aber er musste kaum was halten, weil die Abwehr so gut ist.
Das Ding ist, ich habe mir auch mal unsere Tabelle angeguckt und dann dachte ich so, ja, es gibt auch gar nicht so viele Ergebnisse, die man tippen kann. Aber ich tippe jetzt ein 1-1.
Ich dachte, wir gewinnen.
Ja, ich habe mich umentschieden. Weil ich habe den Fakt, dass ich im Stadion bin, noch mal ein bisschen schwerer gewichtet. Deswegen habe ich gesagt, wir tippen 1-2.
Ich habe echte Chance.
Dann hast du Chance aufzuholen, wenn wir nicht das gleiche tippen.
Genau, also ich sage 1-0, du sagst 1-1.
Ach, jetzt weiß ich nicht, ob ich zufrieden mit meinem Tipp bin, aber ich kann ja auch nicht mehr ändern.
Ja, hallo.
Ja, ich tippe 1-1. So, fertig.
Tipp doch, was du willst, ist doch egal. Ne? Frauen müssen wir nicht tippen, müssen wir gar nicht drüber reden. Die spielen nämlich nicht.
Richtig, die spielen.
Es gibt eine Länderspielwoche. Ne? Ein Länderspielwochenende. 2 Länderspiele haben unsere Mädels, die deutschen Mädels, unter anderem gegen Österreich. Aber die Spielerinnen vom SC sind, glaube ich, überwiegend für die U23. Also sowohl in Österreich wie auch in Deutschland. Deshalb nicht unbedingt der zwanghafte Fernsehtermin für mich, aber ich gucke ja eh so wenig Fußball, weißt
du? Ja, genau. Weil wenn du nichts mehr anderes zu tun hast, dann gehst du noch auf. Wo warst du vorher noch? Bei einem Turnier von deinem Sohn oder was?
Na, gleich war ich da.
Gleich warst du noch dahin.
Testspiel in Reute.
Siehst du? Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo nicht irgendwo das
Nein, ein bisschen muss sein. Und ich habe ja, wie du weißt, auch eine Kette mit dem Fußball.
Eben. Ich komme am Freitag zu deinem Plätzchen und sag dir Hallo, okay?
Ich habe sie gleich draußen hängen heute.
Ja, siehst du? Alles schlechte Vorzeichen, ich sag's dir.
Nein.
Du, der hier denkt, weil die Currywurst irgendwo gut schmeckt, dass wir da gewinnen, sag ich, das sind auch Vorzeichen. Ich hab nicht gesagt,
dass sie gut geschmeckt hat, die schmeckt furchtbar. Die vegane,
nicht gut, stimmt,
vegane
nicht gut.
Schmeckt wie Plastik. Ja. Aber
herzlich willkommen in meinem Leben.
Du, ich lade dich ein. Mein Fleisch ist mein Gemüse, du weißt das.
Ja, ich weiß das. Ich freue mich, dann sehen wir uns schon Freitag wieder. Toll.
Wir sehen uns am Freitag wieder.
Wir alle hören uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Prost, macht's gut.
Dann geht's um welches Spiel nächste Woche? Ganz schnell, Augsburg.
Ja, sag ich doch. Ich habe längst gesagt.
Ob ich da was weiß? Ja, ich weiß was.
Bis dann.
Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.